Es ist ein frostiger Morgen im Januar 1905. Im Arbeiterviertel in Linden hüllt eine dünne Schneeschicht die sonst rußgeschwärzten Dächer der Industriestadt vor Hannover in eine weiße Winterlandschaft. Die Kälte kriecht durch die schlecht gedämmten Wände der Häuser, in denen ganze Familien in ein oder zwei Räumen zusammenleben. Im Haus der Familie Mertens, einer ehemaligen Handwerkerfamilie mit 5 Kindern, glimmt der Ofen nur noch schwach. Das Holz reicht nicht mehr lange. Vater Heinrich schleppt sich seit Wochen 14 Stunden am Tag in die Fabrik. Früher war Heinrich gelernter Drechsler. Heute steht er Tag für Tag bei Hanomag an der Drehbank zwischen Qualm, Öl und lärmenden Zahnrädern. Er bearbeitet Metallteile für Lokomotiven, eingepfercht mit dutzenden anderen Männern in der riesigen Werkhalle. Die Selbstständigkeit konnte er sich schon lange nicht mehr leisten und der Winter ist hart. Drinnen am Holztisch, der engen Stube sitzend, zählt Mutter Elise die letzten Kartoffeln. Sie überlegt, wie sie das Abendessen mit etwas Mehlsuppe strecken kann. Hinter ihr spielen die Kleinen leise, müde vom Tag. Und doch liegt die Sorge schwer im Raum, wie eine zweite Decke über allem. Die beiden ältesten Kinder, 10 und 12 Jahre alt, husten seit Tagen, nachts besonders schlimm. Mit einem liebevollen Blick auf die kleine Frieda, die ruhig und friedlich in ihrem Arm schläft, fragt sich Elise, ob es bloß eine Erkältung ist oder mehr. Arztbesuche kann sich die Familie nicht leisten, Medikamente schon gar nicht. Und dennoch, die Kinder müssen zur Schule, zumindest solange sie noch laufen können. Denn Bildung ist ihre einzige Chance auf ein anderes Leben. Irgendwann. Solche Geschichten sind keine Seltenheit im Deutschen Kaiserreich. Auch hier in Niedersachsen war Armut ein Alltag, nicht die Ausnahme. Gesundheitsversorgung, ein ferner Luxus für viele. Und wer nicht stark genug war, fiel oft durchs Raster. Ob Kinder, Frauen oder Tagelöhner. In der ersten Folge unseres Podcasts reisen wir zurück in eine Zeit, in der Krankheit, Arbeit und Armut zum Alltag gehörten. Und schauen drauf, wie sich die Vorstellung von Gesundheit, Versorgung und sozialer Verantwortung in Deutschland verändert hat. In dieser Zeit, 1905, finden wir nämlich die Ursprünge der heutigen Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen e.V.
Sie ist vielseitig, sie geht mit der Zeit, sie ist innovativ, sie gestalten selbst und sie gestalten nicht nur auf Hannover-Ebene und auf Niedersachsen-Ebene, sondern auch weit darüber hinaus. Das ist wirklich ein Merkmal für diese Landesvereinigung, das, was hier aufgebaut wurde, das kann sich im nationalen Kontext sehr gut sehen.
Was hat es mit dieser ominösen Geschichte aus dem Arbeiterviertel in Linden auf sich? Was haben wir heute vor? Wir waren im Vorfeld fleißig und haben für euch unsere Vereinsarchive durchkämmt. Wir haben das natürlich nicht ganz ohne Grund gemacht. Wer jetzt gut kombiniert und ins Jahr 1905 zurückgerechnet hat, der oder die wird möglicherweise festgestellt haben, ja, man mag es kaum glauben, die Landesvereinigung ist in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden. Für uns ist das heute der Anlass, eine kleine Zeitreise zu starten. Wo hat alles begonnen? Was ist passiert? Wo stehen wir heute? Welche Anekdoten haben die letzten 120 Jahre mit sich gebracht? All das möchten wir mit unserem Geschäftsführer Thomas Altgeld besprechen. Er kennt nämlich nicht nur die Archive, sondern hat eben auch viele Kapitel seit mittlerweile über 30 Jahren selbst mitgestaltet. Wir sind Anna Pawelek und Lennart Semmler, Fachreferentin der Landesvereinigung. Wir wünschen ganz viel Freude mit der Folge und sind total froh, lieber Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, hallo Thomas und schön, dass du heute da bist. Wir würden dich bitten, dich einmal kurz unseren HörerInnen vorzustellen.
Ich bin ein alter weißer Mann, also 62, von Haus aus Diplompsychologe, arbeite schon sehr lange im Feld der Prävention und Gesundheitsförderung, habe vor der Landesvereinigung im Bereich Psychiatrienachsorge in einem Reformprojekt der Psychiatrie 89 gearbeitet und dann bin ich in die Aidshilfe gegangen und habe da auch Präventionsprojekte aufgebaut. Insofern bin ich mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung schon relativ lange verbunden und bin in die Landesvereinigung 1992 eingestiegen. Da waren wir 7, jetzt sind wir 120, also lange Zeit, die wir da miteinander verbracht haben, der Verein und ich.
Ja, Wahnsinn. Zum Warmwerden haben wir noch 3 schnelle Fragen an dich. Bist du bereit?
Aber ja, klar.
Also, welcher Gesundheitstrend der letzten 120 Jahre löst bei dir heute noch Kopfschütteln aus?
Darauf gibt es keine kurze Antwort. Also der mich am meisten gerade nervt, ist Longevity. Also dieser Hype, dass man seine Gene überlisten könnte, alles vermisst und diagnostiziert und denkt, man kommt dann über seine Genetik hinweg und kann noch ein paar Jahre draufpacken. Aber es gibt immer aktuelle Trends, die besonders schlimm sind. Das ist momentan der aktuellste Trend.
Also eher was Aktuelles, was dir hier im Kopf bleibt. Und gibt es ein konkretes Highlight deiner Arbeit als Geschäftsführer seit deiner Amtszeit?
Auf jeden Fall ist ein Highlight, dass wir dazu beigetragen haben, dass der Paragraph 20 wieder in das Sozialgesetzbuch 5 eingeführt wurde. Da hatten wir den Auftrag seinerzeit des Bundesministeriums, einen Eröffnungsworkshop zu machen. Also und haben da genau diese Orientierung an gesundheitlicher Chancengleichheit in die Neufassung des Paragraphen 20 gepackt. Das war eben 1999. Darauf bin ich auf jeden Fall besonders stolz.
Ja, ein besonderer Meilenstein. Und als letzte Frage, was macht die LVG aus deiner Sicht besonders?
Dass viele hoch engagierte und hochkompetente Vereinsmitglieder da sind und dass genau das auch irgendwie sich im Team widerspiegelt, dass wir ein wirklich hochprofessionelles, engagiertes, quirliges, wildes und hochkompetentes Team haben, wo eben tatsächlich viele Themen bewegt werden können, wo man im Fluss ist und sich an aktuellen Trends und darauf reagiert oder eben versucht, eben die selber zu setzen. Also diese Art von Spirit, man ist eher Speerspitze der Bewegung, als dass man aktuellen Entwicklungen hinterher trappert. Das ist, glaube ich, was Besonderes in der Landesvereinigung.
Ja, total.
Die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen e.V., kurz LVG und AFS, ist ein gemeinnütziger Fachverband mit Sitz in Hannover und einem Standort in Bremen. Gegründet 1905 als Hauptverein für Volkswohlfahrt in Hannover, zählt sie zu den ältesten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Ihr Ziel ist es, die gesundheitliche Chancengleichheit in Niedersachsen und Bremen zu fördern und die Bevölkerung zu einem Leben in Gesundheit und Wohlergehen zu befähigen. Die LVG und AFS berät, begleitet, vernetzt und qualifiziert AkteurInnen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung. Dabei verfolgt sie einen lebensweltorientierten Ansatz und fördert Gesundheit dort, wo Menschen sich aufhalten. In der Kommune, auf der Arbeit, in Bildungs- oder Pflegeeinrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen AkteurInnen. Die LVG bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Praxis, Wissenschaft und Politik.
Und jetzt wollen wir starten in die Zeitreise durch die Vereinsgeschichte. Und wir haben es gerade schon gehört, 1905 war Gründungsjahr. Thomas, kannst du uns nochmal kurz abholen, von wem, warum und wie die Landesvereinigung damals gegründet wurde?
Es hat auch mit einer Tuberkulose-Prophylaxe-Initiative angefangen. Damals war Tuberkulose eine wesentliche Infektion, insbesondere bei Arbeiter und ihren Familien, auch weil die Bauweise seinerzeit irgendwie nicht entsprechend war und viele stickige Wohnungen, die man nicht lüften konnte, eben die Ausbreitung von Tuberkelbazillen eben tatsächlich gefördert haben. Und das war quasi Gründungsimpuls, was für die Gesundheit von Arbeitern zu tun und den Tuberkulose-Virus zu bekämpfen. Seinerzeit waren es vor allem eben, das hieß der Hauptverein für Volkswohlfahrt, waren es evangelische Pfarrer und andere an Wohlfahrt interessierte Menschen, die gesagt haben, wir müssen jetzt was für Arbeitergesundheit im Großraum Hannover machen.
Und was waren da noch so für Themen, die Sie behandelt haben?
Na, das war erstmal ein großes Thema, also so, und aber die Art, wie sie seinerzeit daran gegangen sind, finde ich immer auch im Nachhinein noch beeindruckend, weil sie haben dann nicht nur Merkblätter gemacht, sondern sie haben eine zentrale Bauberatungsstelle einberufen, also zu gucken, wie kann man an Verhältnissen auch was ändern, also wie kann man Leute dazu beraten, dass sie so bauen, dass es licht- und luftdurchlässig ist, dass quasi eben Wohnungen gut belüftbar sind, dass es keine Schimmelbildung gibt, also das ist eine der ersten Projekte, die tatsächlich seinerzeit, da hat man wahrscheinlich nicht Projekt dazu gesagt, eben gestartet sind und eben tatsächlich ein sinnvolles Angebot war. Wir hatten auch Anfang des letzten Jahrtausends eine Wandernüchternheitslehrerin, die ist durch Schulen getrappert und hat quasi Schulklassen zu den Gefahren des Alkohols aufgeklärt. Also das sind so die ersten nachweisbaren Vereinsaktivitäten. Also Wandernüchternheitslehrerin und eben zentrale Bauberatungsstelle.
Das ist interessant, gerade wenn man aus heutiger Zeit darauf blickt. Du hast uns eben schon ein Stichwort geliefert und das war Merkblatt. Thomas, wir haben dir ein Merkblatt des Hauptvereins Volkswohlfahrt mitgebracht. Es stammt aus dem Jahr 1911 zum Thema Stillen. Wir sind ja ein Audio-Podcast. Vielleicht beschreibst du unseren ZuhörerInnen erstmal, was man darauf sehen kann, und darüber hinausgehend vielleicht nochmal, wie so der Spirit, der Zeitgeist damals war, was das ausdrücken sollte.
Ja. Also der Zeitgeist ist gar nicht so unterschiedlich zu dem. Es ging um Volksaufklärung, den wir jetzt haben. Also, und man sieht darauf quasi die einen gesunden Lebensweg und einen ungesunden Lebensweg. Also man sieht in Zeichnungen, was passiert, wenn man seine Kinder nicht stillt und was passiert, wenn man seine Kinder stillt. Und da wird eben der Lebensverlauf von Frau Schulze, das ist eine kluge Arbeiterfrau, eben dem, der von Frau Müller entgegengehalten, die hat Zwillinge. Frau Schulze hat nur einen Sohn und den stillt sie selber, weil sie auf Arzt und Hebamme hört und eben überhaupt eine kluge Frau ist und irgendwie denkt, mein Mann ist auch belastet, dann kann ich jetzt auch stillen, das ist kein Thema. Also, und dann sieht man eben, wie der kleine Müller, wie der kleine Schulze sich entwickelt, und man sieht auf der anderen Seite, was aus den Zwillingen von Frau Müller wird, die dekadent quasi das ablehnt zu stillen und nicht auf Experten hört, was auch ausdrücklich dann beschrieben wird. Und dann ist der erste Zwilling, der erste Müller, nach einem halben Jahr schon tot. Und auch die ganze Entwicklung des zweiten Müllers ist eine Katastrophe. Also der zweite Müller läuft erst sehr spät, sitzt lange wie ein Kloß, steht, glaube ich, da drin in seinem Körbchen und wird auch rachitig und ausgemustert und ist mit 25 tot. Während der tolle Herr Schulze irgendwie Gardist wird und stolz seines Vaterlandes wird und sich mit 25 schon fünffach reproduziert hat und so auch wieder was fürs Vaterland beiträgt. Und das Interessante daran ist, dass diese Verknüpfung von gesundem Leben mit Vernünftigkeit ja nie aufgehört hat. Also es wird immer noch auf jeder Zigarettenschachtel oder auch in vielen Werbung von Präventionsanbietern, auch in Kassenbroschüren eben immer so, dass gute, gesunde Leben auch als vernünftiges Leben und als Beitrag zur Gesellschaft dargestellt, zwar nicht in Zeichnungen, wie wir das hier auf diesem Faltblatt haben, sondern oder Merkblatt haben, sondern eher jetzt in neuen Bildern oder in Filmchen, aber die Ideologie dahinter ist dieselbe. Also das vernünftige, kluge, gesellschaftlich nützliche Leben, was auf die hört, die Ahnung von Gesundheit haben, und das ungesunde, unvernünftige, was eben Leben riskiert und irgendwie ein bisschen blöde daherkommt. Also diese Zweiteilung von gesund und vernünftig und ungesund und irgendwie ein bisschen blöde ist nach wie vor ja auch die Grundmusik ganz vieler Präventionsaktivitäten.
Ja, wir werden mal schauen, ob wir dieses Dokument unseren ZuhörerInnen mal irgendwie transparent zur Verfügung stellen können. Dann können sie sich auch mal ein Bild davon machen, wie das damals so ausgesehen hat.
Ja, ich bin immer noch erstaunt, wie wenig sich so ändert. Also wie man erstens auf Material setzt. Also das tun wir ja heute selten, aber es tun viele Präventionsanbieter. Und wirklich wie, also indem man denkt, man führt vor, was ein gesundes Leben alles bringen kann und wie nützlich das für die Gesellschaft ist. Und man, und da sieht man auch, dass gesellschaftlicher Nutzen sich ändert. Also das war eben 1911, Gardist zu werden und stolz seines Vaterlandes zu sein, um dann für Kaiser Wilhelm den Krieg zu ziehen 1914, und heute ist es eben Arbeitsfähigkeit. Also heute bleibt man möglichst lange gesund, um die Sozialversicherung nicht zu früh zu belasten und irgendwie spät in die Rente zu gehen und eben aber auch ein gelingendes Leben und nützliches Leben zu führen.
Du sagst, die Intention dahinter ist irgendwie auch ähnlich, aber auch die Art der Übermittlung der Informationen.
Die Art, dass vermeintliche Experten oder irgendwie Experten irgendwie denken, sie können anderen Menschen Tipps für ihr Leben geben. Also das ist das, was dahinter ist. Also immer noch dieser Gap zwischen Experte auf der einen Seite, der weiß, was gut ist, wie Tuberkelbazillen funktionieren und wie man das alles vermeidet. Und auf der anderen Seite eben die arme Frau Schulze, die erstmal einen Tipp braucht und dann ihr Kind stillt und dann eben aber auch einen Gardisten produzieren kann.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein paar Schritte weiter in die Zukunft, mit Blick auf die Kriegs- und Nachkriegszeit.
Und dann wollen wir jetzt mal hören, wie sich das Leben der Familie Mertens in der Zeit verändert hatte. Die Familie Mertens hatte viel verloren. Von den 5 Kindern, die 1905 das Haus mit Leben füllten, waren nur 2 geblieben. Krankheiten wie die spanische Grippe und Tuberkulose hatten tiefe Spuren hinterlassen, die nie ganz heilen werden. Frieda Mertens, die jüngste der Geschwister Schaar, war nun selbst Mutter und kümmert sich so liebevoll wie einst ihre Mutter um den kleinen Ernst. Doch der Junge war von zarter Gesundheit. Immer wieder plagte ihn ein hartnäckiger Husten, der Erinnerungen an die dunklen Jahre im alten Arbeiterviertel weckte. Letzte Woche, als eine Nachbarin vom Hauptverein für Volkswohlfahrt in Hannover erzählte, hörte Frieda zunächst nur mit halbem Ohr zu. Doch ein Kindererholungsheim im Harz, ein Ort mit klarer Luft und gutem Essen, weckte dann doch ihr Interesse. Die Aussicht, Ernst könnte dort für einige Wochen neue Kraft schöpfen, ließ sie schließlich doch einen Brief schreiben. Und tatsächlich, im Sommer 1938 durfte Ernst ins Erholungsheim Waldhöhe bei Elend fahren. Eine Einrichtung, die der Verein für schwache und unterernährte Kinder eingerichtet hatte. Frieda erinnerte sich später oft an den Tag, an dem sie ihn am Bahnhof verabschiedete. Mit Sorge, aber auch leiser Hoffnung. Nach 8 langen Wochen kam Ernst zurück. Kräftiger, fröhlicher und für eine Weile war das Atmen wieder leichter. Es war keine Heilung, aber eine Hilfe, als sie am dringendsten gebraucht wurde. Für Frieda war es ein Zeichen. Das, was sie an ihren Geschwistern verloren hatte, ist nicht umsonst gewesen.
Genau, da vielleicht erstmal, Thomas. Was ist denn über die LVG in den Weltkriegszeiten bekannt?
Also auf jeden Fall ist bekannt, dass unser Vereinsarchiv 1943 ausgebombt wurde. Deshalb gibt es kein vollständiges Archiv, wo man in den Keller geht und dann quasi alle Materialien findet, die eben quasi auch in der Kriegs- und Zwischenkriegszeit und in der Zeit des Nationalsozialismus eben tatsächlich da waren. Wir haben zu unserem 100-Jährigen auch schon 20 Jahre her so eine Recherche in öffentlichen Archiven in Auftrag gegeben. Da ist unter anderem auch dieses Merkblatt gefunden worden und auch einige Protokolle und einige Schriftwechsel. Und da kann man eben sagen, dass quasi der Verein in Zeiten des Nationalsozialismus, damit hatte der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schon angefangen, eben Kinderkurheime im Harz und in der Lüneburger Heide betrieben hat und quasi Arbeiterkinder da mit schwächlicher Konstitution 4 Wochen aufgepäppelt wurden oder sich eben kräftigen konnten. Das war zumindest die Idee dahinter. Das hat er auch von 33 bis in die Kriegsjahre gemacht, also nachweislich bis 1944. Dann wurden diese ganzen Gebäude anderweitig gebraucht für Lazarette oder sonst was oder waren stillgelegt. Und was er auch gemacht hat, was kein schönes Kapitel der Vereinsgeschichte ist, ist jüdische Vereinsmitglieder ausgeschlossen 1934. Aber insgesamt, wenn man sich anguckt, was Rassenideologie und Vernichtung von unwerten Leben in der Zeit und natürlich die ganze antisemitische Ideologie und den Massenmord anbelangt, war der Verein relativ unauffällig, was eben quasi die Vereinstätigkeit anbelangt. Und deshalb ist er auch direkt von der englischen Militärregierung nach dem Krieg wieder zugelassen worden, weil er eben keine braunen Verstrickungen im höchsten Maße hatte und auch keine Rassenideologie bedient hat. Das können wir über diese Zeit sagen.
Und dann war 1957 ja auch nochmal ein Meilenstein, nämlich die Umbenennung des Vereins. Und wir haben auch von einem Logo-Wettbewerb gehört. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, es wurde ein Landesverein für Volksgesundheitspflege. Das ist, war seinerzeit eben quasi der Titel dafür, was man heute Public Health nennen würde, also Volksgesundheitspflege. Und in dieser Zeit war tatsächlich immer jemand aus dem Sozialministerium, eben Vereinsvorsitzende, der Abteilungsleiter aus dem Sozialministerium war über Jahrzehnte immer der geborene Vereinsvorsitzende. Und der das 1957 war, hat eben wahrscheinlich für seine Zeit mega innovativ 1957 einen Logo-Wettbewerb mit Kunststudierenden ausgelobt und geguckt, was quasi dabei rauskommt, wenn die einen Hauptverein, einen Landesverein für Volksgesundheitspflege visualisieren. Und dabei, ich weiß nicht, ob ihr das auch zeigt, ist auf jeden Fall ein sich streckendes, skizziertes Männchen rausgekommen, was die Brust rausstreckt und die Arme hochstreckt und eben mega energisch aussieht. Und das ist in einem Doppelkreis, streckt es sich und lächelt eben dem Betrachter entgegen. Das war der seinerzeitige Gewinner aus diesem Logo-Wettbewerb. Und den hat der Verein bis 2008 tatsächlich benutzt, also in unterschiedlichen Variationen. Aber das war das Bundemenschen, hieß dann eben quasi im Vereinsspitznamen nach dem damaligen Vorsitzenden, der das alles irgendwie auf die Wege gebracht hat, hieß es immer Bundemenschen. Also auch in den 80er Jahren oder 90er Jahren, als ich hier angefangen habe, hieß es das Bundemenschen. Und das versteht sonst natürlich niemand, der nicht hier irgendwie diese Sozialisation hat. Und wir haben es anlässlich unseres Umzuges, wir haben dann ja ein neues Logo gestaltet, was eben moderner ist und auch eben in der Zusammenführung mit der Akademie für Sozialmedizin beide Vereinsteile besser abbildet. Und dann haben wir jetzt beim Umzug, als wir hier in die Schillerstraße in Hannover gezogen sind, mit unserem Hauptvereinstandort, eben im Keller ein riesiges altes Bundemännchen, was auf einer Messe mal gebraucht wurde, gefunden. Und das finden jetzt Menschen, die zu uns kommen, in unserem Entreebereich. Dieses sich streckende, fröhliche Männchen.
Ja, also wer mal in der Schillerstraße vorbeikommt und unser Büro von innen sieht, der wird das alte Logo finden. Genau, wir schauen jetzt auch nochmal weiter und wollen uns nochmal damit beschäftigen, inwiefern sich der Public Health Bereich weiterentwickelt hat in der Nachkriegszeit und auch weiter danach und welche Bedeutung das denn auch für die LVG und die Arbeit in der LVG hatte.
Der ganze Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das ja ein wesentlicher Teil von Public Health ist, ist tatsächlich eben in Deutschland durch die Zeit des Nationalsozialismus massiv beschädigt worden. Also wir hatten eine Reformbewegung mit massiven Fortschritten im Bereich der Hygiene in Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo quasi der öffentliche Gesundheitsdienst auch die Speerspitze für mehr Volksgesundheit war. Und das ist dann instrumentalisiert worden in Rassenhygiene und irgendwie Ausmerzung von unwerten Leben. Und deshalb war dieser Bereich geschwächt. Deshalb gab es auch erstmal nur den Nationalsozialismus-Erlass von 1934, wo das Wort Rasse durch Pünktchen ersetzt worden ist. Aber das war die Arbeitsgrundlage des öffentlichen Gesundheitsdienstes bis Ende der 90er Jahre in Deutschland. Dann sieht man, wie wenig wichtig dieser Bereich war. Also man hatte die Vorstellung, die machen ein bisschen Hygiene und ein bisschen Impfen und Schuleingangsuntersuchung. Und da muss man sich nicht weiter drum kümmern. Aber es war eben damit ein entwerteter Bereich. Und Public Health im weitesten Sinne hat natürlich die Weltgesundheitsorganisation oder die Gründung der Weltgesundheitsorganisation 1948 auch vorangebracht mit einer sehr fortschrittlichen Gesundheitsdefinition, die alle kennen. Eben nicht nur das Freisein von Gebrechen, sondern ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Ich habe es jetzt, glaube ich, in der falschen Reihenfolge gesagt. Aber jedenfalls, es war nicht nur ein körperbezogenes Gesundheitsverständnis, aber die WHO hat dann auch weltweit vor allem geimpft. Und das war eben quasi das Verständnis von Prävention, möglichst effektiv zu impfen und eben ein bisschen Ernährungsberatung oder Ringelpiez mit anfassen, Bewegungsförderung würde man das heute nennen, im Jugendbereich voranzubringen. Also, und das hat auch der Verein gemacht, also Gemeindeschwestern, die es damals noch als Struktur gab, die angesiedelt waren an Gesundheitsämtern, dazu zu befähigen, mit Kindern zu arbeiten und denen so Basics in der Gesundheits Gesundheitsaufklärung beizubringen. Und wir hatten auch dann viele Materialien, also wir haben so Lebendpräparate, nicht Lebendpräparate, Todpräparate, also Präparate von Raucherlungen, also wo man irgendwie eine präparierte Raucherlunge, die natürlich verteert ist, sich angucken konnte und eine gesunde Lunge, die nie geraucht hat. Sowas haben wir in Kitas und Schulen geschleppt. Das gab auch einen Ausstellungsbereich, wo Schulklassen hinkommen konnten. Und das war so klassisches Volksbelehrungs-Aufklärungsverständnis. Das, was im Osten quasi auch das Deutsche Hygienemuseum dann weitergemacht hat. Im Kleinen hier auf Landesebene mit sehr wenig Personal ein bisschen Aufklärung für Schulklassen und Kitas zu Körperverständnis, würde man heute vielleicht sagen, und den wesentlichen Gesundheitsthemen, also nicht rauchen, nicht trinken, Vergiftung. Das ist das, was der Verein sehr lange gemacht hat. Und diese Nische war überhaupt für Public Health. Also wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung dann fortgeführt und weiterentwickelt. Sehr viel in tatsächlich stationäre und ambulante Versorgungsfortschritt gemacht. Wir hatten ein umfassendes Versorgungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung. Bis 89 war Zahnersatz eine Leistung deutscher gesetzlicher Krankenkassen. Also was jeder kriegen konnte. Also wir haben auch ein gutes System gehabt, ganz lange Zeit. Das ist dann mit Kostenschwerpunkten zurückgefahren und deshalb sind die Aufgaben für Public Health eigentlich größer geworden. Also insbesondere gesundheitliche Ungleichheit ist wieder ein massives Thema geworden und auch eben ein Riesenfeld für Public Health, und deshalb hat wahrscheinlich Public Health und Gesundheitsförderung auch an Bedeutung dann gewonnen.
In der Zeit zwischen 1955 und 1992 ist viel passiert. Es findet eine Neuausrichtung der Arbeit statt. Es erfolgt die bereits dritte Umbenennung des Vereinsnamens in Landesverein für Volksgesundheitspflege Niedersachsen e.V., Stichwort Bundemännchen. Ab 1957 steht gesundheitliche Volksbelehrung und Bildung im Fokus, beispielsweise durch Vorträge in Volkshochschulen oder Haus- und Landfrauenvereinen. Daneben bilden unter anderem Fortbildungen für Gemeindeschwestern zu Gesundheitsthemen Schwerpunkte der Arbeit. 1968 wird die Akademie für Sozialmedizin gegründet und es gibt immer wieder eine enge Zusammenarbeit mit der LVG. Ab Oktober 1973 wird die Zeitschrift für Gesundheitserziehung herausgebracht, mit ihrer letzten Ausgabe im Jahr 1990. Anfang der 90er Jahre steigt der heutige Geschäftsführer Thomas Altgeld ein. Ja, Thomas, wir sind im Jahr 1993 angekommen. Da bist du zur LVG gekommen. Schilder uns doch mal, wie kommt man 1993 dazu, zur Landesvereinigung für Gesundheit zu gehen?
1993 bin ich Geschäftsführer geworden. Richtig angefangen habe ich schon 92 und ich war seinerzeit 3 Jahre Geschäftsführer der Hamburger AIDS-Hilfe, also auch der erste Geschäftsführer. Habe in dem Bereich eben auch Präventionsprojekte für schwule Männer, aber auch für Drogengebraucher mit auf den Weg gebracht. Und dann gab es eine Ausschreibung in der Zeit. Man suchte einen Leiter einer Kommission Gesundheitsförderung, die die erste rot-grüne Landesregierung auf Landesebene in Niedersachsen quasi eingerichtet hatte im Auftrag des Parlaments. Also man suchte ein Gesundheitsförderungskonzept für Niedersachsen. Das war seinerzeit sehr modern, weil im Gefolge der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation, die 86 verabschiedet worden ist, dann von sehr progressiven Leuten in Niedersachsen da auch schon aufgegriffen worden in der Politik. Und man suchte eigentlich zu gucken, wie kann man diesen Impuls für mehr gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen für Gesundheitsförderung in Lebenswelten jetzt auf die Landesebene runterbringen. Und dafür wurde ein Geschäftsführer für die Kommission Gesundheitsförderung gesucht. Und ich dachte, ich will jetzt nicht nur mit Zahlen zu tun haben, sondern will auch mal mehr inhaltlich arbeiten. Und in diesem Geiste habe ich mich dann da im Frühjahr 92 drauf beworben und bin dann irgendwie auch eingeladen worden und dann auch eingestellt worden zum 1.10. Und dann hat diese Kommission noch ein halbes Jahr getagt, einen Abschlussbericht vorgelegt, wie man kommunale Gesundheitsförderung steigern kann. Also im Nachhinein betrachtet sehr innovativ und viele Themen, die uns auch heute noch beschäftigen, was aber auf Landesebene dann tatsächlich nicht mehr umgesetzt wurde. Und man hat dann versucht im Verein, also mein Vorgänger im Amt des Geschäftsführers hat versucht, dafür mehr Geld zu kriegen vom Land, aber auch damals waren Haushaltslagen schon schon schwierig. Das ist nicht gelungen. Und dann ist sowohl der Vorsitzende seinerzeit, Professor Friedrich Wilhelm Schwarz, eine der Größen von Public Health in Deutschland, war der Vereinsvorsitzende, der auch wollte, dass der Verein größer wird. Und eben der Doktorvater unserer aktuellen Vorsitzenden, so schließen sich dann die Kreise wieder an der Medizinischen Hochschule, der wollte auch mehr Geld, und weil das Ministerium nicht mehr Geld eben raustat, sind sowohl der Vorstandsvorsitzende als auch der Geschäftsführer zurückgetreten. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht doch die Geschäftsführung machen will. Und so bin ich dann tatsächlich im Juni 93 Geschäftsführer geworden.
Du scheinst es auch nicht bereut zu haben. 30 Jahre später sitzen wir und sprechen darüber.
Nein, ich habe es nicht bereut, weil es irgendwie, also ich hätte auch nicht gedacht seinerzeit, dass ich diesen Job so lange mache oder in diesem Job alt werde. Also ich war tatsächlich da noch unter 30. Also ich habe meinen 30. Geburtstag in der Landesvereinigung gefeiert. Das scheint so auch heute noch ein gutes Einstiegsalter in den Verein zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob alle N20er dann quasi auch planen, hier bis zur Rente zu bleiben. Vielleicht kann man auch Leben nicht so systematisch planen. Aber es ist einfach viel passiert in diesen 30 Jahren. Wir hatten sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil einer der ersten Aufträge war, sich vom Ministerium freizuschwimmen. Ich habe mit einem 80-seitigen Landesrechnungshofsbericht angefangen, der gesagt hat, ihr seid eine nichtstaatliche Vereinigung, ein Verein. Und dann, wenn der Vereinsvorsitzende immer der Ministeriumsabteilungsleiter ist, verschwimmen da manchmal Grenzen. Und mein Auftrag war, dieses Profil einer nichtstaatlichen Einrichtung, eines Vereins, Non-Governmental Organization, Not-for-Profit-Organization, alles Wörter, die man heute dann mehr dafür benutzen würde, das voranzubringen. Und da gab es viele Handlungsspielräume und viele Herausforderungen. Und das ist eigentlich immer spannend geblieben. Ja, und insofern bin ich noch hier.
Ja, das freut uns auch. Ich habe mir sagen lassen, dass deine erste Amtshandlung als Geschäftsführer eine besondere war oder einer der ersten Amtshandlungen. Ich hoffe, du weißt, worauf ich anspiele.
Ich weiß nicht, wie dich das erreicht hast oder wie sich sowas tradiert, aber eine meiner, also ich war es gewohnt, dass man irgendwie tatsächlich auf Augenhöhe mit Mitarbeitenden arbeitet und dass man die Kompetenzen schätzt und nicht so ein altmodisches Führungsverständnis pflegt. Und ich glaube, das ist das, was du anspielst. Also mein Vorgänger hatte den Schreibtisch so im Raum positioniert, dass wenn man zur Tür reinkam, saß der hinter seinem Schreibtisch. Und man konnte, und es stand ein Stuhl vorm Schreibtisch. Und hinter ihm war das Fenster. Also, aktuell sitze ich in einer ähnlichen Situation, aber ich habe noch ein Fenster rechts. Also, insofern ist das nicht gewollt, da wieder Leute vor meinen Schreibtisch zu zitieren. Aber das war sein Führungsverständnis. Man muss Leute vor den Schreibtisch zitieren können. Und ich habe den Schreibtisch einfach umgedreht, damit ich aus dem Fenster gucken konnte, wenn ich mir irgendwelche Gedanken gemacht habe, wenn ich telefoniert habe, wenn ich was geschrieben habe. Das fand ich viel angenehmer, als jetzt die ganze Zeit darauf zu warten, dass jemand vor mir auf dem Stuhl sitzt, vor meinem Schreibtisch, auch mit dieser Distanz. Und habe einen Besprechungstisch eingeführt, wo man sich dann zusammensetzt. Ja, das waren seinerzeit Neuigkeiten. Aber das zeigt eben auch, dass Führung oder mitarbeiterorientierte Führung eben auch eine Naturellsache ist. Also der war einfach anders sozialisiert, und wir haben mit diesem neuen Vereinsspirit auch versucht, das auf so einer tatsächlich auch in Führungsphilosophie mit zu übertragen und das auch anders zu leben. Oder zu sagen, in so einem kleinen Verein, wir waren damals 7 Menschen, macht es gar keinen Sinn, irgendwie dass irgendwie einer dann auf das guckt, was alle 7 macht in allen Einzelheiten und irgendwie alles abgestimmt werden muss. So wird man eben nicht produktiv, und wir sind eben produktiv geworden, weil die Menschen auch irgendwie aktiver sind und ihre Kompetenzen nutzen konnten und ich ein Zutrauen darin habe, dass Menschen auch eben mit Kompetenz hier arbeiten, die wissen, was sie tun. Ja, vielleicht ist wichtig, zu dem Schreibtisch auch noch zu wissen, wo der gestanden hat. Also der stand in einem Schlichtwohngebiet im Fenskeweg 2. Also Schlichtwohngebiet umschreibt dieses Gebiet sehr gut. Das ist mit sehr einfachen Mitteln hochgezogen worden, und das ist eben mit, um billigen Wohnraum zu schaffen. Und die Landesvereinigung ist seinerzeit mal dahin gezogen, als Hannover im Wiedervereinigungs- und Expo-Fieber war. Deshalb war es schwer, bezahlbare Wohnräume oder Mieträume zu finden. So sind wir in einem Block gelandet und hatten einen 1,5 Etagen, die wir mit den 7 Freunden bespielt haben. Und es gab drumherum quasi keine Infrastruktur. Das heißt, wir haben alle Mittagspausen zusammen gemacht. Wir waren auch so sehr eng miteinander. Vielleicht ein Teil dieses Spirits auch aus diesen beengten Büroräumen, die wir seinerzeit hatten. Und wir hatten dann aber die Möglichkeit, mit jedem Projekt quasi in diesem Wohnhaus, wo wir dann eben schon 4 Wohnungen quasi hatten, immer wieder eine neue Wohnung dazu zu mieten. Manchmal Einzimmerwohnung, manchmal tatsächlich eben auch nur Zweizimmerwohnung und dann immer neue Büros zu generieren. Also es gab dafür eine gewerbliche Nutzungsgenehmigung natürlich und insofern haben wir uns da durchgemietet und sind dann erst umgezogen, als wir tatsächlich da vor Ort keine anderen Räume finden und als Corona unsere Arbeit auch völlig verändert hatte. So sind wir dann aus dieser Kleinheit in einem Schlichtwohngebiet mit immer mehr Büroräumen in einem, ja, sagen wir mal, nicht sehr repräsentativen Haus tatsächlich dann in der Innenstadt gelandet.
Und das mittlerweile nicht mehr nur mit 7 Menschen, sondern also da kann man noch 2 Zahlen vorschalten. Also im dreistelligen Bereich sind wir mittlerweile angekommen.
Ja, das funktioniert aber auch mit 120. Also das ist, wenn man die passende Organisation dazu hat. Also wir arbeiten ja auch heute noch mit einer angepassten Form des soziokratischen Modells. Das heißt, dass viel Verantwortung auf der Projektebene ist. Also dass die freien Budgets, das sind bei uns nicht so viel, weil das Großteil unserer Gelder geht für Personal eben und für feste Sachkosten geben wir das aus. Und dann bleiben die 10-15%, die freie Gelder in den einzelnen Projekten sind, eben tatsächlich für Veranstaltungen, für Veröffentlichungen, für Reisen. Und das können die Projekte tatsächlich selber bewirtschaften.
Ja, lass uns nochmal auf das Inhaltliche zurückkommen. Du hattest vorhin so schön die Entwicklung im Public Health Bereich beschrieben. Und die haben ja auch was mit unserer Arbeit auch um die Jahrtausendwende gemacht. Also mir fallen da verschiedene Punkte ein, Thema Zielgruppenbegriff, aber auch noch viele weitere. Vielleicht kannst du mal so 1-2 Beispiele nennen, die dir besonders im Kopf geblieben sind oder wo du meinst, die haben auch unsere Arbeit geprägt oder das, was wir jetzt gerade aktuell eben tun.
Also das, was uns nach wie vor prägt, ist eben dieses Grundverständnis, Gesundheit wird im Alltag hergestellt. Das heißt, man muss in die Alltage von Menschen gehen, also dort, wo sie lernen, lieben, spielen, arbeiten oder in ihre Rente verbringen. Das ist das, was wir nach wie vor machen. Also Gesundheitsförderung in Lebenswelten und das sind bei uns von der Kita über Schule eben über bis hin zum Pflegeheim, wo wir immer noch in Lebenswelten tätig sind. Das war seinerzeit für uns neu. Also und auch neu dann quasi sowas in eine Richtung wie Organisationsentwicklung unter viel Partizipation zu gehen. Also diese Systeme kompetenter zu machen, dass die gesündere Wahl die leichtere ist und dass eben das, was Menschen belastet, reduziert wird und die Ressourcen gestärkt werden. Das machen wir eigentlich in allen Settings, wie wir das nennen, in allen Lebenswelten, eben mit einem ähnlichen Grundverständnis und mit viel Partizipation aller in dem betroffenen Lebenswelt beteiligten Gruppen, die dort relevant sind. Das ist das eine, was uns auf jeden Fall geprägt hat. Und dann hat uns eben lange Zeit dieser Begriff von den schwer erreichbaren Zielgruppen verfolgt. Also nach dem Motto, warum sind bestimmte Menschen so doof, dass man sie einfach nicht erreicht mit unseren wundervollen Broschüren. Das ist ja heute auch noch irgendwie eine Frage von Interventionsstudien und diese. Und wir haben dann schon geguckt, was ist an unseren Angeboten falsch. Also wir haben diese Frage umgedreht und gesagt, warum interessiert bestimmte Menschen das nicht, was in bestimmten Projekten angeboten wird und sind darauf eben gekommen, dass wir auch vielleicht mit der falschen Haltung da reingehen. Also, dass wir immer mit einer Zuschreibung da reingehen, also zu sagen, und es gibt da immer Modezuschreibung, also auf das, was die Gesellschaft gerade guckt, das war eben Anfang des Jahrtausends, waren das die dicken, bewegungsunfähigen Kinder, also die Angst, dass es so wird wie in Amerika, dass nur noch stark adipöse Menschen durch die Straßen laufen. Das hat da seinerzeit die Presse und die Gesundheitspolitik umgetrieben und dann hat man versucht, möglichst viele Bewegungs- und Adipositas-Präventionsprogramme zu machen. Es gab auch einen nationalen Aktionsplan in Form der Bundesregierung, der darauf einzahlte. Und wir haben dann gemerkt zu sagen, okay, in einen Stadtteil zu gehen, wo sozial benachteiligte Menschen wohnen und leben, zu sagen, ihr habt zu viele dicke Kinder, ist nicht besonders einladend. Also, sondern erstmal zu gucken, nehmen die das auch als Problem wahr? Also, oder haben die ganz andere Probleme im Alltag? Und das Dicksein ist, das haben wir in einem Projekt auch festgestellt, was wir in Wolfsburg mit Beate Blättner, auch eine ehemalige Vereinsvorsitzende, die leider schon verstorben ist, gemacht haben. Die hat einfach die Familien befragt und teilweise war das Dicksein für diese Kinder eine Bewältigung von Problemen. Also auch von teilweise massiven Problemen wie Missbrauch. Also da sind eben, und dann zu sagen, jetzt ist das Dicksein dein Problem, ist einfach die falsche Zuschreibung. Und so funktionieren aber viele Programme. Heute guckt man auf die psychische Gesundheit, auf psychische Belastung und versucht Menschen auf Krampf resilient zu machen und irgendwie zu trainieren. Aber zu gucken, was die wirklich bewegt oder wo die denken, dass sie quasi gesundheitliche Belastungen sehen und damit anzufangen, das braucht ein anderes Verständnis. Also wir sind zwar Experten vielleicht für Psychologie, für Pädagogik, aber wir sind kein Experte für, wie komme ich mit wenig Geld als Alleinerziehende in einem benachteiligten Stadtteil mit blöder Infrastruktur, mit überforderten Schulen klar und was sind da die gesundheitlichen Probleme, die ich bewege? Und daraus haben wir das Konzept der Dialoggruppe entwickelt. Also zu sagen, wir wollen nicht auf Gruppen zielen und uns die Alleinerziehenden mit Migrationshintergrund raussuchen, sondern wir wollen mit den Alleinerziehenden mit Migrationshintergrund, wenn wir die im Vordergrund haben, erstmal ins Gespräch gehen und dann gucken, was bewegt die? Welche Probleme äußern die? Also wir gehen meistens, wir haben zwar häufig eine thematische Finanzierung, die aus irgendeinem Topf läuft, der irgendwie dann doch eine Überschrift hat. Aber in unserer Arbeit sind wir relativ offen und gehen in Dialoge und organisieren Dialoge und Beteiligung. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen.
Ja, apropos Topf oder Töpfe, unsere Arbeit hat hier auch nochmal einen Boost gekriegt, würde ich mal so sagen, wenn man jetzt 10, 11 Jahre zurückgelegt, müsste es gewesen sein, ne? Dass sich da auch eine gesetzliche Grundlage ergeben hat.
Genau, im dritten Anlauf ist 2015 das Präventionsgesetz der Bundesregierung durchgekommen. Das hat Herr Gröhe seinerzeit als Bundesgesundheitsminister nach 3 erfolglosen Vorläufen von Vorgängerministerinnen tatsächlich umgesetzt, hat es aber auch die anderen hatten durchaus mehr Ambitionen, also die haben schon mehr die gesamtgesellschaftliche Aufgabe dabei gesehen. Und Herr Gröhe hat es aber als Leistung der Sozialversicherung definiert und eben den Sozialversicherungen, insbesondere der gesetzlichen Krankenversicherung, auferlegt, mehr Geld in Lebenswelten zu geben und da eben aktiv zu werden. Also mit Vorgaben, wie viel Geld sie ausgeben sollten, gab es eben tatsächlich plötzlich deutlich mehr Geld. Und die Pflegeversicherung wurde als neuer Sozialversicherungszweig auch mit einem eigenen Präventionsparagrafen beglückt, wo sie Geld ausgeben sollten für stationäre Pflege, seinerzeit 30 Cent. Also das sind neue Leistungen und mehr Geld, was in dieses System geflossen ist und wo immer noch und wo dann auch tatsächlich viele Projekte entstanden sind, auch viele Strukturen entstanden sind.
Genau, und eine Sache, die will ich nicht unterschlagen, weil ich weiß, dass du da, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf bist, weil es die Geschlechterdimension ist, die sich letztlich da auch verankert hat.
Ja, also, aber das ist wie der Zufall so spielt. Also wir beschäftigen uns in der Landesvereinigung schon sehr lange mit Geschlechterfragen und Gesundheit. Also wir hatten sehr lange den Arbeitsschwerpunkt Frauen, Mädchen und Gesundheit, weil meine Kollegin das auch sehr vorangebracht hat. Und dann habe ich ab 2005 angefangen, diesen Schwerpunkt Männergesundheit. Ich war seinerzeit der einzige Mann im Team aufzubauen. Also das heißt, wir haben uns schon immer mit was sind Rollenerwartungen per Geschlecht und die gesundheitlichen Folgen davon beschäftigt. Und wir hatten die Gelegenheit, tatsächlich seinerzeit in einen Koalitionsvertrag Sätze einzuspeisen und haben da seinerzeit gesagt, dass die besonderen Bedarfe von Männern und Frauen berücksichtigt werden sollen. Das war in dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition dann drin plötzlich über einen Weg, den ich jetzt in einem Podcast nicht länger benennen kann. Mhm. Aber es stand im Vertrag und Herr Gröhe war ein wirklich solider Arbeiter. Der hat irgendwie nicht nur den Auftrag, ein Präventionsgesetz zu formulieren, sondern auch die besonderen Bedarfe von Männern und Frauen zu berücksichtigen bei der Gesundheitsversorgung einfach in dieses Gesetz geschrieben. Deshalb steht es jetzt sowohl als Grundsatzverpflichtung für alle Ausgaben nach SGB V in Paragraph 2 also das, was eben alle Leistungen betrifft. Und es steht nochmal besonders in Paragraph 20, dass auch die Leistung zur Gesundheitsförderung eben geschlechterbedingte Ungleichheiten verringern sollen. Also das ist schon auf jeden Fall ein Erfolg von Agenda-Setting und von Lobbyarbeit, in dem Fall im besten Sinne, für eben tatsächlich ein wichtiges gesundheitspolitisches Thema.
Lass uns vielleicht nochmal auf das blicken, was wir so an Projekten ganz konkret machen. Ich habe das auch nochmal durchgescrollt auf unserer Homepage. Da ist ja, also wir haben ja ein ganz schönes Potpourri an Projekten in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir können jetzt auch nicht alle thematisieren, aber vielleicht hast du so ein, zwei Projekte, wo du denkst, die sind sehr besonders für dich oder die haben irgendwie auch die Arbeit geprägt, ohne jetzt andere Projekte natürlich abwerten zu wollen.
Das ist natürlich immer schwer als Chef irgendwelche, also wenn man 50 Projekte hat, zu sagen, die zwei sind meine Lieblingsprojekte, habe ich auch nicht wirklich. Also sondern eine Tendenz lässt sich in dieser Projektarbeit ablesen, also nicht nur, dass es mehr werden, sondern dass wir diese Grenze zwischen hier ist Gesundheitsförderung und Prävention und da ist Gesundheitsversorgung, dass die durchlässt. Das ist für uns jetzt eher ein Kontinuum. Also wir haben viele Projekte, die auf Versorgungsverbesserung, auf Fachkräftemangel im Gesundheitswesen einzahlen oder die versuchen auch sowas wie Pflegeberatung in Kommunen zu bringen. Darauf bin ich stolz, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind hier die Insel der glückseligen Gesundheitsförderer und gucken, wie wir möglichst alles vermeiden, was mit Krankheit zu tun haben, sondern dass wir auch gucken, wie wird dieses System, das drittteuerste Gesundheitswesen der Welt mit mittelmäßigem Outcome, wie wird das gesundheitsorientierter, wie können Leistungen und Menschen dort gehalten werden und wie kann das eben insbesondere soziale Benachteiligungslagen auch besser adressieren und eben auch Menschen, die nicht privat versichert sind, gut versorgen mit Leistungen. Das sind Sachen, die uns und die Projekte, die in diesem Bereich sind, das sind einige, sind auf jeden Fall auch was, wo ich denke, da können wir als Landesvereinigung auch stolz drauf sein, dass wir quasi es geschafft haben, auch in den Kern von Versorgung, also vielleicht nicht in den Kern der Krankenhausreform, aber schon in Versorgungsthemen aktiv zu werden. Und wir haben in Niedersachsen ja dieses Projekt der Gesundheitsregion, wo in 2/3 aller Landkreise tatsächlich auch geguckt wird auf kommunaler Ebene, wie man das zusammendenkt. Gesundheitsförderung, Gesundheitsversorgung, Fachkräftemangel, und das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die sehr wichtig sind. Und ansonsten bin ich immer natürlich am meisten involviert als Chef in die neuen Projekte, und da haben wir gerade in den letzten Jahren zwei sehr gute Projekte gestartet, die eben auf die Klimakatastrophe einzahlen. Das eine ist eben ein Projekt, in dem du ja auch tätig bist, also wo wir versuchen, nach den Erfahrungen im Ahrtal, wie können eben Kommunen mit Extremwetterereignissen umgehen, also wo wir im Landkreis Weser-Marsch versuchen, ein System aufzustellen, dass Menschen, die zu Hause gepflegt werden, auch irgendwie im Falle, wenn der Landkreis zu 60% überschwemmt ist, wenn die Deiche da pressen, sind 60% unter dem Meeresspiegel. Wie haben die noch Strom, um ihre Beatmungsgeräte zu tatsächlich weiter zu betreiben? Wie können die gerettet werden? Also so einen resilienten Landkreis im Sinne von katastrophensicher oder gut handeln im Katastrophenfall ist das, was eins der neuen Projekte und interessante Projekte ist. Und das andere ist die Quartiersarbeit in Bremen, die wir auch in sehr unterschiedlichen Facetten vorantreiben. Das hat angefangen unter Corona zu sagen, Corona, vor diesem Virus sind auch nicht alle gleich. Und da hat die Bremer Gesundheitssenatorin 2020 den Schluss rausgezogen, Ende des Jahres, wir müssen in die Quartiere, wir müssen in die sozial benachteiligten Quartiere Bremens mit Informationen, mit eben niedrigschwelligen Impfangeboten. Und das haben wir da ja gemacht. Und da sind eine Reihe von Folgeprojekten entstanden, eben auch psychische Gesundheit in den Quartieren, Gesundheitspunkte, niedrigschwellige Geschichten. Und jetzt als Neuestes, deshalb sage ich das eben auch nochmal, die Verknüpfung von kleinräumiger Gesundheitsberichterstattung mit Umweltberichterstattung und den Folgen der Klimakatastrophe und zu gucken, welche Handlungsebenen gibt es auf Stadtteilebene, wie kann das auch unter Bevölkerungsbeteiligung vorangetrieben werden. Das ist vielleicht auch was besonders Neues, was auch BMBF gefördert ist, so, zumindest hieß das Ministerium noch so, als es uns den Zuwendungsbescheid gekriegt hat. Jetzt muss es ja irgendwie mit Raumfahrt adressiert werden. Ich kann mir den genauen Namen noch immer nicht genau merken.
Wir haben uns überlegt, dass wir nicht nur dich befragen möchten, sondern gern auch ein paar externe Stimmen einholen möchten, die etwas zur LVG gesagt haben.
Genau, und dafür haben wir bei unserer diesjährigen Jahrestagung der LVG Stimmen von Teilnehmenden, Weggefährtinnen und Vereinsmitgliedern einfangen können. Und da wollen wir jetzt gleich mal reinhören. Du darfst erstmal das wirken lassen, du darfst auch direkt reagieren. Als erstes ging es um die Frage, wie die Befragten mit der LVG in Kontakt gekommen sind.
Ja, die LVG habe ich kennengelernt im Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie Hannover. Da haben nämlich zwei ihrer Mitarbeitenden das Projekt Verrückt nach Unten vorgestellt und das hat mich dann sofort angefixt und seitdem bin ich mit ihnen in Kontakt.
Da fällt mir einfach Gesundheitsförderung ein auf allen Ebenen und wir sind früher angefangen mit Unfallprävention, Injury Prevention, da sind wir auch WHO-Standort in Delmenhorst. Und darüber ist, glaube ich, auch der erste Kontakt gekommen. Aber von Anfang an waren auch die Themen Mental Health, also psychische Gesundheit, immer irgendwie mit zentral. Auch die Brücke zwischen Verletzungen, selbstverletzendes Verhalten, vorsätzliche Verletzung gehört ja auch zur Unfallprävention. Die war immer sehr stark. Und da war einfach, das war der Olymp immer nach Hannover, wo wir hingeschaut haben. Und da Thomas Altgeld ein sehr verbindender, sympathischer Mensch ist, das hat das auch befördert.
Das habt ihr jetzt extra eingespielt, oder? Nein.
Wir haben gefragt, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Genau, und als zweites haben wir dann auch noch gefragt, was die Arbeit der LVG, die LVG an sich und auch die Veranstaltungen auszeichnet. Und da hören wir auch mal rein.
Die gefallen mir tatsächlich sehr gut, weil häufig sehr qualitätsvolle Referenten da sind mit auch neuen Zahlen und neuen Ideen, nochmal Inputs. Schön finde ich auch den Praxisanteil oder so die Wege in die Praxis hier mit dem Markt der Möglichkeiten hinterher. Ich nehme noch viel Informationen für mich mit. Also ich finde die LVG, die Arbeit, die sie macht, total wichtig. Ich finde es wichtig, so eine Stelle zu haben, sich vernetzen zu können. Gerade so zum Beispiel in so einem Fachtag, da erlebt man Menschen niedersachsenweit, kommen hierher und auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben hier die Region Hannover, viele Mitarbeitende, wir haben Ärzte da, wir haben die Krankenkasse dabei, wie ich gesehen habe. Wir haben einzelne Organisationen, die sich auch für das Thema Gesundheit, psychische Gesundheit halt engagieren. Und das ist eine ziemliche Bereicherung, wenn man dann so eine Plattform hat und auch solche Gelegenheiten im Rahmen eines Fachtages.
Genau, hier haben wir nochmal gehört, wie die Teilnehmenden das so wahrgenommen haben, gerade vor Ort.
Ja, aber gerade dieses letzte Statement ist auch nochmal super, greift auch einen Aspekt auf, den ich vielleicht jetzt oder wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, zu sagen, wir sind ein funktionierendes Netzwerk. Also wir haben eine breite Mitgliederstruktur mittlerweile in Niedersachsen und in Bremen. Es sind alle dabei, also in meinem Vorstand sitzen 5 Präsidenten, Präsidentinnen, es sind 3 Frauen und 2 Männer. Also und das ist eben Ärztekammer, Psychotherapeutenkammer, Zahnärztekammer, Apothekerkammer und das Landesgesundheitsamt. Also und es sind die Sozialversicherungsträger, Rente und eben mehrere Kassen dabei, ist die Verbraucherzentrale dabei. Also es ist die Volkshochschule, es sind alle Akteure auch auf Vorstandsebene ganz gut vertreten und das haben wir auch im Verein und die trifft man auch auf unseren Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, was besonders ist, dass man nicht reine Veranstaltungen für den einen oder anderen Berufszweig macht, sondern dass wir wirklich versuchen, Gesundheit in seinen Facetten und auch mit denen, die das finanzieren, irgendwie zusammenzudenken. Und die Leute eben in gemeinschaftlichen, interdisziplinären Fortbildungsveranstaltungen zu versammeln oder Netzwerke vor Ort oder auch überörtlich aufzubauen. Das ist das, was Sie da ja auch herausgehen. Das ist, glaube ich, auch einmalig, dass wir das in dieser Weise hinkriegen. Und dass es nicht nur Familientreffen einer Berufsgruppe oder einer Kassenart oder eines Sozialversicherungsträgers sind, sondern dass wirklich dann auch sehr unterschiedliche Menschen da sind, die mit diesem Thema befasst sind.
Thomas, wir biegen auf die Ziel gerade ein, ich möchte dir dafür gerne eine Zeitmaschine zur Verfügung stellen und dich fragen, in welches Jahr du denn gerne reisen würdest, entweder um eine wichtige Entscheidung zu beeinflussen oder vielleicht auch einen schönen Moment nochmal zu erleben.
Ich bin jetzt nicht der große Nostalgiker vor dem Herrn, sondern ich bin es gewohnt, immer nach vorne zu gucken. Also, und ich finde die Idee von Zeitreisen ja, interessant, aber in Bezug auf Arbeit weiß ich gar nicht. Also das ist ein Prozess, der so ist, und wir sind irgendwie in der jetzigen Formation auch nur so zu verstehen, wie wir geworden sind. Und da hypothetisch zu sagen, man hätte 2002 jetzt irgendwie sich nicht mit der Einführung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten in das SGB 11 beschäftigen sollen und damit irgendwie diese Büchse der Pandora der Versorgung aufzumachen, weiß ich nicht. Also so das ist auch nicht meine Art. Also ich weiß gar nicht. Also ich habe deshalb so viel Spaß an der Arbeit, weil es immer wieder neue gute Momente gibt. Also beispielsweise fand ich da, wo du jetzt die Statements aufgenommen hast, Anna, eben auf unserer Jahrestagung, das fand ich ein echtes Highlight. Also da haben wir uns ja mit der psychischen Gesundheit von Kindern beschäftigt und wir hatten wundervolle Referenten, wir hatten wundervolle Projekte und wir hatten zum Schluss eine Jugendbeobachterin der UN. Und ich meine, das ist eine Woche her, aber ich bin jetzt noch berührt davon, wie tatsächlich wie pointiert sie die Benachteiligung von jungen Generationen in politischen Entscheidungen auf den Punkt gebracht hat. Und dann rattert es in mir, dass ich denke, wie können wir Jugendbeteiligung stärken, auch in unseren Projekten, wie können wir Partizipation, und dann gucke ich eher nach vorne. Also ich würde lieber eine Zeitreise also auch wenn ich dann noch älter bin, aber in 2 Jahre machen, wenn wir dann Jugendbeteiligung mehr gemacht haben, wenn wir mehr mit Schülerinnen oder mit tatsächlich Landjugend oder Landesjugendring zusammengearbeitet haben und zu gucken, wie kann man diese Stimmen stärken. Also das ist ja einer unserer Vorteile, dass wir wirklich versuchen, Stimmen, die sonst im politischen Konzert untergehen, also eben von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen oder Generationen, die nicht im Vordergrund des Diskurses stehen, eben voranzubringen. Also ich würde lieber in die Zukunft reisen als in die Vergangenheit.
Wir wollten dich natürlich auch ein bisschen pieksen mit der Frage. Ich finde das eine total gesunde, legitime Einstellung, Thomas.
Ja, aber ich finde, also das Letzte, was ich mir wünschen würde, wäre so hier als alter Mann zu sitzen und zu denken, okay, hättest du 96 mit dem zweiten Minister, den ich erlebt habe, mittlerweile ist es der 12. oder 13., ich zähle sie schon nicht mehr, also dann irgendwas anderes besprochen, so ticke ich nicht, und das wäre auch irgendwie kontraproduktiv für ein produktives Arbeiten miteinander, eben man muss die Vergangenheit auf Vergangenheit sein lassen können und nach vorne schauen.
Genau, Anna, ich finde Zukunft ist eigentlich genau das richtige Stichwort, oder?
Damit wollen wir dir auch nochmal 2 Stimmen mitgeben, die nochmal etwas zum Blick in die Zukunft und zu Zukunftswünschen gesagt haben, die wir dir natürlich nicht vorenthalten wollen. Und da hören wir gleich auch nochmal rein.
Es geht wirklich darum, das, was da ist, zu konsolidieren, offen sein für neue Dinge und wirklich auch immer weiter daran zu arbeiten, dass die Ressourcen da sind. Und das ist nicht selbstverständlich. Also da müssen wir ja schon immer alle wieder schauen. Insofern finde ich nochmal, Thomas Altgeld hat da eine wertvolle Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das ist auch viel ihm persönlich zu verdanken und seinem Geschick, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Dinge anzustoßen, auch seiner Kreativität. Aber erstmal würde ich sagen, in dem Geiste der letzten Jahre unbedingt weiter so.
Thomas, mach weiter so. Ich bin dabei.
Das sind doch sehr ermutigende Statements, beides. Also von seiner Vorsitzenden so gelobt zu werden, da klingeln mir natürlich die Ohren. Aber das ist genau die Herausforderung, zu gucken, wie kann man die Aktionsbasis des Vereins erhalten? Wie kann man so ein großes Team, was eben auch eine Herausforderung in der Refinanzierung ist und die Themenbreite auch, wo nicht jedes Thema einfach zu refinanzieren ist, das merken wir ja an vielen Projekten, wie kann man da eben tatsächlich gucken, dass Perspektiven entstehen, dass Möglichkeiten genutzt werden. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der ich mich auch gerne weiterstelle.
Ja, und ich glaube, damit bedanken wir uns auch nochmal von unserer Seite bei dir, dass du heute beim Podcast mit dabei warst und so viele Einblicke in die Vergangenheit gegeben hast und trotzdem auch noch mit einem sehr positiven und ermutigenden Schlusslicht quasi geendet hast. Danke dir, Thomas.
Ja, danke auch an euch beide.
Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei unseren Stimmgebenden bedanken, die ich hier an der Stelle nochmal namentlich nennen möchte. Das waren Dr. Marie-Louise Dirks, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover und Vorstandsvorsitzende der Landesvereinigung für Gesundheit, Anna-Karina Cabrera, Geschäftsführerin der FIPS GmbH, also dem Verein für Förderung und Integration psychisch kranker Menschen, Maya Kuhl, Sozialpädagogin und Bereichsleitung im Bereich psychiatrische bzw. psychiatrienahe Jugendhilfe und Dr. Johann Böhmann, Kinderarzt und Leitung des Delmhorster Instituts für Gesundheitsförderung. Außerdem noch der kleine Hinweis, dass die Familiengeschichte, die wir hier mit eingebracht haben, um die Situation besser zu erläutern, ausgedacht ist. Die Umstände aber ungefähr den Lebensumständen damals entsprechen.
Genau, und alle fleißigen Hörer und Hörerinnen werden es jetzt bemerkt haben, dass dieser Podcast ein bisschen anders war als die Highways to Health Podcast, die wir normalerweise machen. Und so wird es auch weitergehen. Wir haben nämlich das Konzept ein bisschen angepasst und möchten nun mehr Einblicke in die Arbeit der Landesvereinigung geben und euch mitnehmen in die Settings und in die Arbeit der verschiedenen Projekte, die Thomas hier ja heute auch schon zahlreich angesprochen hat. Hört also gerne auch wieder beim nächsten Mal rein. Bis dahin, bleibt gesund.